Ey, Alter.
Hey, Alter.
Ja, Alter.
Hey, Alter.
Hey, Alter. In dieser Sendereihe geht es um alles, was im reiferen Leben passiert. Um Liebe und Tod, um Sport und Tanz, um Mobilität und Vorsorge und um freie Zeit für neue Projekte. Das Leben ist Veränderung. Hey, Alter. Eine Reihe auf Radio Ginseng zum Mit- und Nachdenken.
Und dazu begrüße ich am Mikrofon Herbert Schadewald. Für die heutige Sendung habe ich mich mit Felicitas Zang verabredet. Hallo und danke, dass wir uns hier zu dieser Sendung treffen konnten.
Hallo, ich freue mich.
Wenn wir jetzt nicht im Radio wären, würde ich, wie einst Robert Lemke beim Heitere Berufe raten, Sie nun bitten, machen Sie mal eine typische Handbewegung. Das hat ja hier nun keinen Sinn, deshalb frage ich Sie ganz konkret, was machen Sie, Felicia Zang?
Ich bin Sexualbegleiterin.
Ist das ein Beruf? Wie kann man den erlernen? Wie funktioniert
das? Das ist ein Beruf, also Sexualbegleiterin. Ich arbeite mit Menschen mit Behinderungen, ganz grob gesagt.
Ist das eine Ausbildung gewesen? Haben Sie gelernt, den Beruf?
Ja, durch ganz viel Erfahrung und durch eine Mentorin, bei der ich in die Lehre gegangen bin sozusagen. Aber das Leben hat mich dahin geführt, würde ich sagen.
Wie sind Sie denn dazu gekommen? Was haben Sie denn vorher gemacht? Oder ist das sozusagen von der Schule dann gleich zur Sexualbegleiterin?
Nee, also ich hatte nie vor, oh, ich will unbedingt mal mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Das war nie mein Wunsch oder meine Vorstellung. Aber irgendwann, muss vor ungefähr 10 Jahren gewesen sein, bin ich auf diesen Begriff Sexualbegleitung gestoßen. Ich weiß nicht mehr wie und wo, wahrscheinlich im Internet. Und das war so ein Aha-Erlebnis und ich dachte, das ist ja vollkommen logisch. Also jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen und hat Bedürfnisse und auch Menschen mit Behinderung. Und das war mir gar nicht so klar, muss ich ehrlich zugeben. Also wie viele andere Menschen auch, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe sie nicht als asexuell jetzt wahrgenommen, sondern einfach gar nicht drüber nachgedacht, dass die ja auch eine Sexualität haben. Und da dachte ich so, da hat es Klick gemacht und da habe ich gedacht so, das kann ich, das will ich machen und das werde ich machen. Das war wie so ein, es war eine große Klarheit in dem Moment und dann habe ich recherchiert, alles zu dem Thema, mich eingelesen und bin dann natürlich auf die Nina de Vries gestoßen, die ja quasi die Pionierin war der Sexualbegleitung. Sie ist Holländerin und kam nach Berlin 1990 und ist dann gestartet in diesem Beruf und hat den geprägt wie kein anderer. Ja, sie ist da mein großes Vorbild und ich habe sie dann kennengelernt und bin bei ihr wirklich in die Lehre gegangen und inzwischen bin ich mit ihr gut befreundet und wir sehen und treffen uns regelmäßig. Also sie ist jemand, die diesen Beruf, wenn sie über diesen Beruf spricht, spricht sie mir aus der Seele und ich vertrete all das, was sie, ihre Philosophie, wie sie den Beruf auffasst und das ist total wichtig, weil ich sonst jetzt unter den lebenden Menschen sonst niemanden kenne, der das so empfindet auch, wie ich es tue und das ist schön und auch wichtig, glaube ich.
Welche Voraussetzungen muss man denn haben, um diesen Beruf auszuführen, um Sexualbegleiterin zu werden?
Man braucht eine Portion Empathie, nicht wenig. Man sollte nicht zu viele Berührungsängste haben, würde ich auch mal sagen. Neugierig sein ist wichtig. Und der Matthias Vernaldi, ach, der war ja der Vorreiter, der sich eingesetzt hat für das Recht auf Selbstbestimmung damals und ach, den hätte ich fast kennengelernt, aber dann ist er verstorben 2020 mit 66 Jahren und der hat immer gesagt, man sollte neugierig sein, eine Portion Feingefühl haben und alles nicht so ernst nehmen. Also der hat eigentlich ganz locker über diesen Beruf auch gesprochen, hat gesagt, man soll nicht so ein riesen Ding draus machen. Und er hat auch gesagt, Sex ist nicht alles, aber alles ist Sex. Das war so seine Antwort auf die Frage, was Sexualität für ihn bedeutet. Und das, also es war einfach auch ein cooler Typ. Der hat das auch so ein bisschen beschrieben, was es eigentlich braucht. Das sind menschliche Fähigkeiten. Das ist nichts, was man auf dem Papier jetzt lernen kann. Gut, ein bisschen Theorie sollte und kann man sich auf jeden Fall aneignen, aber das passiert automatisch. Der Rest ist Erfahrung und einfach Fähigkeiten, die man hat oder eben nicht hat.
Felicitas Zang, was reizt Sie denn an dieser Aufgabe?
Gute Frage, Herr Schadewald. Ja, ich glaube, ich wollte schon immer irgendwie was machen, was sinnhaft ist. Also irgendwie was, wo ich was bewirken kann. Und das ist in dem Beruf so. Denn durch meine Arbeit, ja, bewirke ich als Mensch, wie ich bin, etwas Schönes bei jemand anderem. Und das gibt eine Resonanz und das ist was Tolles. Ja, und ich habe das Beruf, ich habe das Glück, dass ich eben, dass meine Arbeit ist, dass ich damit Geld verdienen kann mit etwas, was sinnhaft ist und wo ich mich als wirksam begreife. Und das ist was Tolles, ja.
Wer nutzt denn Ihre Dienstleistung jetzt?
Ach ja, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Menschen, die sich an mich wenden, sind einmal Menschen mit körperlichen Behinderungen, dann Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit seelischen Erkrankungen auch, also ohne körperliche Behinderung, und natürlich auch ältere Menschen. Das ist natürlich ganz facettenreich. Es überschneidet sich auch oft. Es gibt ja auch Menschen mit körperlichen Behinderungen, die gleichzeitig aber auch seelische Herausforderungen haben und so weiter und so fort.
Wie erfolgt denn die Kontaktaufnahme erstmal mit Ihnen und dann von Ihnen aus mit dem Klienten?
Ja, die Menschen melden sich bei mir und zwar finden die mich über meine Homepage. Also wenn man jetzt Sexualbegleitung und Berlin googelt, dann landet man irgendwie auch bei mir. Und der Kontakt erfolgt dann über E-Mail, manchmal auch über Telefon, je nach Möglichkeit. Und es ist nicht immer der Mensch selbst, der mich kennenlernen will, der sich meldet, sondern eben auch oft das Umfeld. Also entweder Pfleger, Betreuer oder auch Verwandte ganz oft. Ja, Eltern, Geschwister, Kinder, die sich bei mir melden. Also je höher der Grad der Behinderung, desto mehr meldet sich natürlich auch das Umfeld, weil derjenige es vielleicht selber gar nicht kann. Und dann geht's weiter.
Wo wären Sie denn aktiv? Haben Sie da eine eigene Praxis, wo das erfolgt, oder bei den Klienten zu Hause oder im Heim? Wo findet das statt?
Also ich habe keine Praxis, ich fahre zu den Leuten hin. Also ich bin die ganze Zeit unterwegs in ganz Berlin, manchmal auch in Brandenburg. Also je nachdem, wo der Mensch wohnt, fahre ich hin. Manchmal in einem eigenen Zuhause, manchmal in einer Einrichtung, manchmal in einer, oft sind es auch Wohngemeinschaften oder aber eine betreute Wohnform, manchmal Altenheime, Pflegeheime. Also die Termine finden bei den Menschen in ihrem Zimmer, in ihrer Wohnung statt.
Nun ist das ja relativ einfach, wenn jemand alleine wohnt oder zumindest in der eigenen Wohnung ist, im Gegensatz zum Heim beispielsweise. Wie werden Sie denn da akzeptiert von den Angestellten im Heim? Wie erfolgt das dann?
Ja, meistens habe ich ja dann schon im Vorfeld mit Pflegern oder Betreuern dort zu tun, übers Telefon. Also das ist ja nicht so, dass ich einfach sage, ah, da ist jetzt der Hans und den besuche ich und jetzt fahre ich mal los, sondern ich weiß ja, wer ist das, ne? Grob, ich habe den Überblick, ich erfrage das, die ganze Situation und alles muss auch organisiert sein. Das ist sehr, sehr viel Arbeit im Vorfeld vonnöten. Und deshalb habe ich auch mit den Betreuern zu tun und die wissen schon mal, wer ich bin, weil die haben sich ja meist auch bei mir gemeldet. Nicht immer, aber eben oft auch. Und dann wissen die ja schon mal, okay, den Beruf gibt's, und die wissen oft nicht genau, was ich mache. Manchmal fragen die auch neugierig, das finde ich toll, dann kommen wir in Austausch. Also aber ich stoße ja eigentlich nur auf Menschen, die positiv oder irgendwie zugewandt meinem Beruf gegenüberstehen, weil sonst würden sie sich nicht melden. Von dem Rest bekomme ich ja gar nichts mit. Aber es ist ganz unterschiedlich. Manche denken, glaube ich, bin so ein Alien. Und die wissen gar nicht, was macht die denn eigentlich? Und manche sind da total zugewandt und auch dankbar und wollen einfach ein total schönes Erlebnis haben für ihren Klienten wiederum, ne? Ja, ich habe zu 90% sind es wirklich positive Begegnungen, die ich da auch mit dem Umfeld des Klienten habe.
Sind denn Ihre Klienten Frauen und Männer oder nur Männer oder nur Frauen oder wie setzt sich das zusammen?
Sehr gute Frage. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, ich sage immer Menschen, auf die ich treffe, es sind fast immer Männer. Es wenden sich fast nur Männer leider an mich. Ich habe eine weibliche Klientin. Tatsächlich, aktuell nur. Liegt aber auch daran, dass Frauen sich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt bei mir melden würden, wenn sie heterosexuell sind. Das ist mit natürlich auch ein Punkt, dass ich dann Männer anspreche, heterosexuelle Männer. Aber es gibt natürlich auch männliche Sexualbegleiter.
Ja, dann kommen wir doch mal zum praktischen Teil, Felicity Sang. Was passiert? Sie treffen sich mit dem Klienten und dann?
Und dann passiert was. Es entsteht eine Begegnung. Ja, und da geht's schon los. Es ist keine Abfertigung, also es ist keine rein körperliche Befriedigung, die da passiert. Ne? Also ich gehe da hin und jemand hat einen Wunsch und ich mache das mal kurz und dann bin ich wieder weg. Sondern mir ist es wichtig, dass ich dem Menschen erstmal auf Augenhöhe begegne, dass eine Verbindung entsteht, auch eine emotionale Verbindung zu diesem Menschen, dass ich in dieser kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, eine runde Sache draus mache. Und das ist immer ganz individuell, weil ich begegne ja Menschen zwischen 18 und 100 Jahren. Und jeder steckt ja in einer ganz eigenen oder unterschiedlichen Situation im Leben, in der Behinderung, in den Herausforderungen und auch in seiner Sexualität. Und da knüpfe ich natürlich an, weil ich möchte ja was bewirken. Ich will nicht nur eine kurze körperliche Befriedigung schaffen, sondern ich möchte nachhaltig gerne auch was bewirken. Ich möchte den Menschen verlassen und der sagt, hey, ich fühle mich genährt und erfüllt und es war schön und ich bin entspannt und kann das mitnehmen für mein Leben in irgendeiner Form. Und das ist mir wichtig, ja. Das kann von den Handlungen her ganz, ganz unterschiedlich aussehen, je nach Alter, je nach Verfassung. Ja, worum geht's? Es geht immer um Intimität. Es ist immer ein Mangel an Berührung da. Ja, es geht um Berührung, um körperliche Berührung, aber auch um seelische Berührung in irgendeiner Form, weil rein körperliche Berührung ist einfach nichts ohne ein Angenommensein oder ein Gefühl, dass da jemand ist, der auf einer gleichen Welle irgendwo schwingt, ne? Oder Frequenz. Und das versuche ich hinzubekommen. Und ja, ich bin da sattelfest inzwischen nach jahrelanger Erfahrung. Und das macht Spaß. Und das ist auch für mich erfüllend in dem Moment, wenn da eine runde Sache raus wird. Und ich gehen kann und sage, ja, es war toll. Alles richtig gemacht. Es ist schön. Und ich hinterlasse da jemanden, der auch so ein stimmiges Gefühl hat. Ich glaube, das ist wichtig.
Seelische Berührung ist ja schon, dass sie überhaupt da sind, dass man mit ihnen sprechen kann, dass sie sozusagen zuhören oder möglicherweise einfach da sind. Aber es geht ja darüber hinaus. Wir machen ja auch körperlichen Kontakt. Wie weit geht der? Wo fängt der an? Was ist da dann möglich und wo sind die Grenzen?
Also ich glaube, ein Grund, warum ich so schnell nahbar bin, ist der, dass ich meine Grenzen gut kenne. Und das ist wichtig. Also ich muss erstmal wissen, Selbsterfahrung, ich muss wissen, meine Sexualität, wie sieht die aus? Ich weiß genau, wo stehe ich da? Und dann kann ich gut agieren mit den Menschen, die ja teilweise noch gar keine sexuelle Erfahrung haben, auf die ich stoße. Ne? Oder eben auch nie Berührung erfahren. Und da kann vieles passieren. Da kann nackt sein miteinander, kuscheln, Umarmung, natürlich auch Genitalkontakt, ja, das klingt jetzt sehr klinisch, aber ja, und sagen wir mal so, wenn ich etwas mache, weiß ich immer, warum ich es mache. Also klar, es soll Spaß auch machen und lustvoll sein irgendwo, ne? Aber ich weiß immer, warum mache ich was. Also Beispiel, warum habe ich jetzt Geschlechtsverkehr mit jemandem zum Beispiel, was ja eine große Sache ist, ne? Und zum Beispiel, wenn jemand sein erstes Mal erleben will und es gehört nun mal dazu, dann ergibt es für mich Sinn. Und dann bin ich auch gerne da eine Art Einstieg und eine Art Sex- und Liebeslehrerin oft. Also wie an der Tafel, nur dann halt an der Frau quasi. Und dann kommt das auf eine andere Ebene. Ne? Dann ist das nicht dieses Trieb- und Geilheitsding und ich mache hier irgendwie was vor und oh ja, ist ja alles toll, sondern, also das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ich bin immer ganz authentisch in der Begegnung. Ja, also ich heuchle jetzt keine Lust vor oder erfülle blind einfach Wünsche, die da sind, sondern ich schaue immer, was fühlt sich stimmig an, was ist richtig. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied zur klassischen Prostitution, ne? Wo ja es eher auch um Illusionen geht und um eine Traumfrau in irgendeiner Form, eine illusorische zu verkörpern, ne? Die irgendwie alles erfüllt, was man sich so wünscht. Und das ist nicht das, was ich tue. Ich gebe ehrliches Feedback, gerade wenn es um Menschen ohne Beziehungserfahrung geht. Ja, ich bin dafür eine Entwicklung. Darum geht es mir. Und ich möchte in echt abbilden, wie ist es natürlich, mit jemandem sexuell intim zu sein. Das möchte ich zeigen. Also ich möchte zeigen, was fühlt sich gut an? Wie kannst du mich berühren? Thema Grenzen. Hier bin ich, da bist du. Wie kommen wir zusammen? Und das alles soll noch irgendwie eine Leichtigkeit haben. Und das ist ja keine todernste Sache. Und das ist auch ganz wichtig. Und da ist Authentizität total wichtig, finde ich. Dass auch die Männer, und es sind nun mal fast nur Männer, eine realistische Form und schöne Form von Sexualität lernen und erleben können, also so wie ich Sexualität begreife, das ist für mich einfach viel mehr als Orgasmus und Geschlechtsverkehr und das ist auch, ja, das sollte, finde ich, ein Wohlfühlort sein und eine Quelle von Erholung, von Entspannung, ja, von gesundheitlicher Rekonvaleszenz auch irgendwo. Und Sexualität hat ein gesundheitsförderndes Potenzial, ganz klar. Ne? Und es ist immer eine Körper-Geist-Seele-Sache irgendwo. Und die Teile müssen mitgenommen werden. Also mein Ansatz ist definitiv ganzheitlich.
Wie funktioniert das praktisch? Die Klienten sagen Ihnen, was sie möchten von Ihnen oder machen da Anspielungen? Wie kommen Sie da aneinander?
Sehr gute Frage. Ich weiß schon ein bisschen im Vorfeld, was der Mensch sich wünscht, ne? Wo er steht, wie seine, ich erfrage auch gern die sexuelle Historie, ja, die sexuelle Biografie, so ein bisschen, um einfach zu wissen, was für Erfahrungen hat der Mensch gemacht und wo steht er jetzt und worum geht's eigentlich? Also ohne Auftrag gehe ich gar nicht los, Auftrag im übertragenen Sinn. Ich muss wissen, worum geht's eigentlich, außer jemanden zu berühren und irgendwie sexuell, irgendwie intim miteinander zu sein. Also ich weiß schon so ein bisschen, worum geht's. Ist es ein Thema Einsamkeit, ein Thema, ich habe niemanden, ich möchte irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was ich überhaupt will. Ich möchte einen Austausch, ich möchte jemanden, ne, mit dem ich reden, aber auch irgendwie nah sein kann. Es kann aber auch eine ganz andere Sache sein, ja. Also irgendwas ist immer da, irgendein Wunsch ist immer im Raum und ich kenne den grob. Wenn ich dann auf den Menschen treffe, mache ich mir einen eigenen Eindruck und ja, bin, glaube ich, ganz gut darin, schnell zu erfassen, worum es ungefähr geht und dann habe ich auch einen Fahrplan und versuche da vorzugehen und viel Intuition ist auch dabei, aber eben auch viel Kenntnisse und Fähigkeiten, die ich über die Jahre einfach über die Erfahrung gelernt habe und ja, das kommt, fällt dann alles zusammen und dann geht es irgendwie los.
Gibt es auch Grenzen, wo Sie sagen, nein, stopp, hier nicht mehr oder nicht weiter?
Absolut. Also ich glaube, viele, die jetzt von dem Beruf nicht so eine Ahnung haben, denken so, oh Gott, du musst ja irgendwas machen, was du vielleicht gar nicht willst und der andere drängt auf irgendwas und dann erfülle ich das halt oder so oder oh, übergehe meine Grenzen. Und es ist eher so, dass ich derjenige bin, der durch diese Stunde, meistens ist es eine Stunde, manchmal auch zwei, führt. Das heißt, ich bin diejenige, ich bin ja der Profi in dem Moment und ich treffe auf Menschen, die genauso, die sehr aufgeregt sind und die auch nicht wissen. Und ich bin froh, wenn die auch kommunizieren und sagen, so, das wünsche ich mir und das möchte ich. Und dann kann ich immer noch sagen, ja, okay, machen wir es doch lieber so und so. Oder also auch reden währenddessen finde ich ganz großartig. Das kann man auch üben. Ich glaube, über Sex sprechen ist gar nicht so leicht. Ich habe das gelernt. Ich konnte es früher überhaupt nicht. Und jetzt kann ich halt darüber reden wie über ein Rezept und auch ganz genau beschreiben, was empfinde ich gerade, wie fühlt sich das an. Und also nicht so ein stillschweigendes Übereinkommen, weil ich kenne die Menschen erstmal nicht, wenn ich sie treffe, sondern da wird viel gesprochen. Also ich spreche auch viel. Und ja, Grenzen, Thema Grenzen, das gibt's dann gar nicht. Also weil ich kenne meine Grenzen und ich kann die freundlich signalisieren. Wenn jetzt irgendwas ist, wo ich sage, oh nee, dann geht's halt nicht. Aber wenn Wünsche im Vorfeld da sind und ich sage, ja, das ist möglich, dann möchte ich die auch erfüllen. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, weil ja, mal gucken, wie es dann so ist und ob wir auf einer Ebene sind und so, das kann ich überhaupt nicht leiden, weil da ist eine Enttäuschung vorprogrammiert und ich möchte nicht irgendwas versprechen, was ich nachher gar nicht. Also ich muss wissen, was kann ich? Was kann ich? Habe ich ein Gefühl, dass ich schon über das Telefonat, ich telefoniere ja auch oft mit den Menschen, habe ich ein Gefühl für den und weiß, ich muss mich selber kennen und einschätzen können, was kann ich nicht? Beispielsweise, wenn ich sage, ah ja, wir sehen uns 5-mal und wir werden schauen, dass wir ein erstes Mal schön kreieren, dann kann ich nicht sagen, ach, fühlt sich jetzt gerade doch nicht so an, sondern ich bin sehr flexibel. Ich gehe gar nie über meine Grenzen, sondern ich kann das zu meinem machen. Also ich bin ja der, der aktiv ist. Ich bin ja nicht jemand, der nur erfüllt, sondern der das Ganze ja auch lenkt. Und deshalb kann mir gar nichts passieren.
Dabei spielen ja Emotionen eine große Rolle. Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass sich ein Klient in Sie verliebt?
Absolut.
Und dann?
Und dann geht es darum, wie geht man damit um? Oder anders gesagt, kalkuliert man das Risiko schon im Vorfeld ein, je nach Mensch. Also gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten, die nicht so eine Vorstellung haben von Sexualität erstmal, das bringe ich denen bei, oder von Beziehungen überhaupt, ja, oder auch Menschen ohne Behinderung, also ohne sichtbare Behinderung, völlig egal. Es ist klar, wenn sich zwei Menschen begegnen, wohl miteinander fühlen und intim sind und wirklich auf einer emotionalen Ebene sich irgendwo menschlich begegnen, dass da Gefühle entstehen können. Und das ist auch völlig normal, finde ich, und auch völlig legitim. Ich glaube, es geht um meine innere Haltung dann dabei, wie gehe ich damit um? Für manche Menschen bin ich eine Art Surrogat, ja, also Ersatzfreundin, weil es gibt Menschen mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen, die niemals eine Beziehung führen werden können. Also es ist quasi ausgeschlossen. Und für die bin ich eine Art Freundin, ja, auf Zeit in dem Moment, weil ich bin nicht immer da. Aber ich bin sowas wie eine ganz intime Vertrauensperson und so etwas wie eine Freundin eben schon. In anderen Fällen wiederum bin ich das, wenn jemand jetzt keine starke Behinderung hat, jetzt sagen wir mal ein junger Mann, dann entstehen Gefühle und dann kommuniziere ich das auch. Und dann muss man schauen, wie oft kann man sich sehen, wie ist es in der Zeit dazwischen. Ich kommuniziere dann oft geht es dann um Verwandte, um Mütter, um Geschwister. Wie geht es demjenigen eigentlich? Ne? Also ich gehe nicht hin und hau wieder ab, sondern ich bin auch zwischen den Treffen, zwischen den Terminen. Also ich habe eigentlich nur Stammklienten, muss man vielleicht dazu sagen. Also es sind wirklich Begleitungen auf über Jahre teilweise. Und da erkundige ich mich zwischendurch. Wir sind in Kontakt. Wie ging es dem eigentlich nach dem Treffen? Wie ist das gerade? Fällt der jetzt, weil er sich vielleicht verliebt hat oder da eine Idee von, er ist drin mit der Emotion, vielleicht in ein Loch? Wie geht das dann weiter? Wie geht man damit um? Und da, ich glaube, Verliebtsein gehört auch irgendwo diese Erfahrung zum Leben mit dazu. Und da muss man schauen, sind die Treffen über die Hälfte schön, ja? Wenn es jetzt nur noch Leid und Schmerz und Trauer ist, dass derjenige mich nicht immer haben kann bei sich und nicht wirklich eine Beziehung haben kann. Aber das kommuniziere ich natürlich ganz, ganz klar. Und das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die dann fürs Leben auch mal auch gut ist, die zu haben und auch wichtig ist. Aber da den Menschen aufzufangen und nicht stehen zu lassen mit seinen Emotionen, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig.
Haben Sie sich deswegen schon mal von Klienten getrennt?
Nein, das ist noch nicht vorgekommen. Wurde immer kommuniziert und dann hat sich das auch in eine Ebene eingependelt, auf einer Ebene über die Jahre, wo das dann auch okay war, ja, wo derjenige nicht nur auf mich fokussiert ist, sondern vielleicht auch geschaut hat, also ich habe auch Menschen begleitet im Leben, die dann wirklich eine Beziehung danach gefunden haben und gelebt haben und da freue ich mich natürlich wahnsinnig und dann ist meine Begleitung auch beendet. Also es bleibt ja nicht für immer so, das Leben ist ja Veränderung und auch die Erfahrung, die man da macht miteinander. Aber das hat sich dann eingependelt und ich glaube, es geht wirklich darum, dass ich eben auch nichts vormache, keine Hoffnung mache und irgendwie bei mir bleibe und klar mache, das ist mein Beruf und trotzdem kann ich dich mögen, ja. Findet sich dann da ein Weg auch für den Klienten, mit diesem Gefühl umzugehen über die Zeit und eine Perspektive einzunehmen, wo er sagt, ja, ich komme damit klar und ich wertschätze die Zeit, die wir zusammen sind und sehe das als Motivation für mein Leben und ich gehe gut damit.
Die Klienten verlieben sich möglicherweise in Sie oder finden da eine Freundin. Wie empfinden Sie das? Ist das für Sie nur reiner Job oder haben Sie da auch Empfindungen?
Ich habe ganz viele Empfindungen und also mein Beruf ist ja wirklich eine Berufung für mich und das erfüllt wirklich mein Leben. Und wenn ich nach Hause gehe, dann sind die Menschen nicht weg. Also die Rückfahrt ist oft für mich so ein Verarbeiten. Manchmal, ich mache dann oft noch einen Spaziergang und lass nochmal den Tag Revue passieren und was passiert ist und schließe dann so ein bisschen damit ab, wenn ich nach Hause komme oder lass das beiseite. Aber ich denke zwischendurch auch an manche Klienten, weil die längsten, mein alten Eberhard, wie lange kenne ich den, oder mein Werner, ja, die, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre kenne ich die schon und ich kenne deren Leben und gesundheitliche Situation und es gibt auch einen, mit dem telefoniere ich zwischendurch, so ungefähr einmal die Woche irgendwie, aber das ist dann auch wirklich, weil wir uns schon so lang kennen und weil ich weiß, er ist alleine und weil er sich freut und weil ich mich aber auch freue und weil es einfach toll ist. Also es entsteht eine menschliche Verbindung für mich definitiv, also ich könnte das gar nicht anders und ich bin da mit dem Herz dabei und ja, zum Beispiel Werner. Der ist jetzt 83 und der ist nicht einsam, der hat ein gutes Leben, ist sozial sehr gut aufgestellt und nicht so dieses typische alt und einsam und jetzt braucht er mich, ne? Sondern der hat ein gutes Leben und ist auch froh und stimmig mit sich, aber trotzdem fehlt ihm einfach Zärtlichkeit und Berührung und irgendwie, ja, so, er bezeichnet mich immer als so Lebenselixier, ne? So als Jungbrunnen, der ist motiviert und macht dann so ein bisschen Sport wieder und fühlt sich einfach agil und lebendig, wenn ich da bin. Und da ist es ja völlig klar, er ist ja ein Realist, also wir werden keine Beziehung haben und das weiß er auch. Aber trotzdem hat er sowas, ein bisschen Frühlingsgefühle. Er ist einfach beschwingt, wenn wir da sind und fühlt sich gut und angenommen und gewertschätzt und keine Ahnung, also durch den Kontakt einfach. Und das ist einfach eine wahnsinnig große Dankbarkeit, die dann auch rüberkommt. Und das nehme ich mit. Also ich gebe nicht nur was, sondern ich bekomme sehr viel wieder. Manchmal bin ich erfrischter nach so einem Arbeitstag. Es ist ja auch Arbeit. Aber ich bin da manchmal so vom Gefühl her erholter als nach einem freien Tag manchmal, was auch schon wieder vielleicht bedenklich ist. Aber ja, also ja, ich sag ja zu der Frage, ich bin da voll dabei als Mensch und mit Herz, aber ich brauche natürlich manchmal trotzdem die Distanz, damit ich nicht die vielen Menschen, die ich kenne, die Schicksale, die ich sehe, ich brauche natürlich auch eine Distanz dazu, eine professionelle, aber die habe ich, weil ich all diese Kontakte habe ich in der Funktion der Sexualbegleiterin, ja, die aber zu mir gehört, weil ich verbinde mich mit dem, was ich tue. Aber es ist wie eine Funktion, die ich da einnehme, ne? Eine bestimmte Form meiner Art, wie ich bin, ne? Also meiner Berufung auf der Ebene. Und das funktioniert auf dieser Ebene dann und ist aber genauso authentisch und genauso echt. Und ich glaube, das trifft es ein bisschen. Also ich habe ja auch ein Privatleben.
Sie hatten vorhin schon mal gesagt, Sie sind ungefähr 1 Stunde, 2 Stunden bei den Klienten. Ja. Ist das die normale Zeit oder ist das ein Durchschnitt oder wie lange läuft das überhaupt?
Das ist ein Durchschnitt, 1 Stunde. Es kommt auch drauf an, so ein erstes Treffen dauert auch, also ich bin länger da. Ne? Also sagen wir mal so, meistens fahre ich 1 Stunde hin. Weil in Berlin ist ja irgendwie 1/2 Stunde ist ums Eck und 1 Stunde ist dann irgendwie normal, also so hin und zurück, dann bin ich da, dann sage ich erstmal hallo. Also wenn es ein Ersttermin ist, ich lerne das Umfeld kennen, wenn derjenige nicht alleine wohnt, dann bin ich da erstmal da und sage hallo und dann, bis es dann losgeht. Also es geht um 1 Stunde intime Zeit, die zählt. Es ist aber auch mal länger, weil wenn Menschen sich nicht selbst ausziehen können zum Beispiel, ne, also und wieder in Rollstuhl und Schuhe und wieder anziehen und überhaupt, es dauert. Manchmal gehe ich noch duschen, wenn da ein schönes Bad ist und manchmal auch nicht, je nachdem. Ich sag mal, die Zeit mal 3 oder mal 4 kommt so hin, ne, von so einem Termin. Aber der Durchschnitt ist 1 Stunde. Der Abstand ist, wenn es eine langjährige Begleitung ist, hab einen, den sehe ich alle 2 Wochen. Das ist aber sehr oft. Also der Durchschnitt ist ja auch eine finanzielle Sache, ne? Also es können sich viele Menschen auch einfach nicht. Die meisten würden natürlich gerne 3 Stunden mit mir verbringen oder 4. Aber das ist auch gar nicht das Entscheidende, ne? Also die Stunde weiß ich inzwischen sehr gut so zu einer runden Sache zu machen, dass es wir nicht in, dass keiner in Hektik verfällt und derjenige sich fallen lassen kann und nicht auf die Uhr gucken muss. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Eine Stunde klingt nämlich kurz, aber die kann auch für den Moment wirklich wenn, als Besonderheit ein eigener Mikrokosmos sein, in dem man da eintaucht. Und den versuche ich auch zu schaffen. Ja, ich glaube, das ist es. Die Zeit steht still dann, weil der Mensch hat dann in dem Moment, geht es nicht um die Behinderung, um die Schmerzen, um die Erkrankung, um Stress, um Umfeld, sondern dann sind nur wir da. Und das ist das Ding. Ich schweife jetzt ab, aber ich muss jetzt, weil dieses in dem Moment sein, das gibt mir auch total viel für mein Leben. Nämlich, wenn ich da in Berührung bin mit dem Mensch, dann gibt es nur diesen Moment. Alles andere ist egal. Es ist total Eckhart Tolle-mäßig. Also es ist immer jetzt und es ist jetzt. Und alles, die Vergangenheit spielt keine Rolle, nichts spielt eine Rolle. Und das ist echt was Meditatives auch irgendwo, weil ich habe ja keinen hektisch, schnellen, laut stöhnenden Sex mit den Leuten, sondern es ist, aber das ist vielleicht nochmal eine weitere Frage. Ich schweife jetzt doch zu sehr ab. Wie war überhaupt die Frage? Mikrokosmos, ja, die Zeit steht still. Und wenn die schön gefüllt wird, dann kann sich das auch wie 5 Stunden anfühlen. Also, und das kriege ich hin und das ist wichtig. Keine Hektik. Ja, Durchschnitt ist 1 Stunde. Manchmal sind es 2. Ach so, ich hatte vergessen, wenn jemand anreist und nicht in Berlin wohnt, das passiert auch. Dann gebe ich Tipps für Hotels und man trifft sich in einem Hotel. Das kommt auch manchmal vor. Manchmal fahren sogar Menschen, meine Klienten, dorthin, wenn die es nicht selber können. Oder ich habe zum Beispiel einen blinden Klienten, der kommt regelmäßig nach Berlin und den hole ich dann vom Bahnhof ab und wir treffen uns dort in einem Hotel. Und da sind es dann zum Beispiel 3 Stunden, weil es sich sonst einfach nicht lohnt von der Zeit her. Aber das sind dann, die Abstände sind dann sehr groß dazwischen. Ne? Da vergeht dann schon mal ein Jahr oder ein halbes Jahr oder 2 Jahre manchmal, bis man sich wieder sieht. Und da macht es dann natürlich Sinn irgendwie, dass so ein Treffen länger ist als 1 Stunde.
Weil Sie es gerade schon selber angesprochen hatten, Kostenfrage. Was kostet denn die Stunde bei Ihnen?
Die Stunde kostet 220 Euro, zuzüglich der 19% Mehrwertsteuer. Also ich zahle brav Steuern und es läuft meistens auch über Rechnungen, eben gerade bei Menschen, wenn es über die Einrichtung geht, ne, und so ist es ganz klar, das ist der Preis, genau.
Sie hatten jetzt das auch schon mal so ein bisschen nebenbei erwähnt, die Abstände. Sie haben ja offenbar, wenn ich das richtig bisher verstanden habe, ein gewisses Stammpublikum, was Sie immer wieder in irgendeiner Form betreuen und dorthin gehen. Wie groß sind denn die Abstände im Durchschnitt?
1 Monat. Ich würde sagen, 1 Monat bis 3 Monate. Das ist so der Durchschnitt.
Wie viele Klienten betreuen Sie denn überhaupt im Moment und gibt es denn neue oder sind das alles Stammkunden, die Sie schon über ein paar Jahre haben?
Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade schon angefangen zu zählen. Ich habe überhaupt gar keine genaue Zahl tatsächlich, aber es ist so, das ist ja schon fast schlafwandlerisch manchmal, wie ich da losfahre, weil ich weiß halt genau, wer ist das überhaupt? Und dann fahre ich da halt. Ich muss echt überlegen, wie viele ich habe. Ich habe keine Zahl. Also ich sag mal so, es sind alles Stammklienten. Aber es bleiben ja nicht alle, weil manche meiner Klienten sind auch verstorben in der Zeit. Und einen habe ich auch begleitet, also in den Tod quasi bis zum Schluss. Und andere wiederum, da ist von Anfang an klar, dass es nicht so sein soll, dass ich die lebenslang begleite. Ja, gerade junge Menschen. Die sich entwickeln, ja, worum geht's? Ich bin ja, also mein Beruf müsste es ja gar nicht geben, wenn alles so funktionieren würde. So. Und da geht's ganz klar darum, so, ich mache die bereit fürs Leben irgendwo auch. Und das Ziel ist ja, jeder Mensch wünscht sich ja eine Partnerschaft und Beziehung, fast jeder. Und da, ein junger Mensch, da geht's drum. Das ist eine Phase im Leben, wo ich begleite, wo der Mensch seine eigene Sexualität kennenlernen kann und auch Verbindung mit einer anderen Person, mit mir in dem Fall. Und da geht's dann in eine Beziehung irgendwann. Das ist das Ziel. Und das kommt auch, ist auch tatsächlich vorgekommen, dass Menschen, zum Beispiel einer mit einer ganz schlimmen Angststörung, also soziale Phobie, Angststörung, ich weiß nicht, vielleicht 1,5 Jahre haben wir uns regelmäßig gesehen und Er meinte, ja, er ist jetzt, das ist wie wenn er in einem anderen Raum ist und auch die Depression, die er hatte und so, irgendwie hat es viel mit ihm gemacht, weil ich meine, Sexualität ist eine Lebenskraft irgendwo, ne? Und ja, der hat sich dann gemeldet, hat gesagt, er hat jetzt jemanden kennengelernt und ich glaube, der ist immer noch in der Beziehung, weil es geht ja auch um Nachhaltigkeit, wie lange hält das dann und so. Und da bin ich dann, ich freue mich da so, wenn das dann was bewirkt hat und da endet es natürlich dann auch. Und das finde ich dann auch schön. Dem trauere ich überhaupt gar nicht hinterher. Und das also entweder Tod, Beziehung oder aber von Anfang an klar, es gibt jetzt ein Budget. Mir wird gesagt, ich habe jetzt 5 Termine. Und in den Terminen geht es um das, um das, um das, um das. Es gibt ja manchmal auch in Heimen sexuelle Übergriffe und so weiter und so fort. Oder derjenige möchte, hat jetzt nicht ein Jahr die Zeit und Muße irgendwie zu sagen oder bis auf 5 Jahre, ich habe jetzt hier eine Sexualbegleitung, sondern da geht es um was. Das möchte ich bearbeiten in irgendeiner Form und dann möchte ich weitergehen in meinem Leben. Das ist auch immer eine ganz große Herausforderung. Weil eine dauerhafte Stütze ist ja so, gerade die älteren Menschen sind so, da bin ich oft eine dauerhafte Stütze im Leben, aber oft eben auch nur eine Wegbegleiterin. Und da ist natürlich dann auch wieder Platz für jemand Neuen. Ne? Also das eine endet und dann kann wieder was Neues beginnen.
Felicita Sank, fühlen Sie sich in Ihrem Beruf gesellschaftlich geschätzt?
Ha, gute Frage. Naja, ich glaube, ich bin oft so ein bisschen die Heilige, weil ich ja mit behinderten Menschen arbeite. Also, das ist aber großartig. So, also das so ein bisschen, das könnte ich nie. Okay, das glaube ich auch, dass es die wenigsten könnten. Aber es ist mit vielen anderen Berufen ja auch so. Aber ja, es ist kein Beruf wie jeder andere natürlich. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber wie begegnen mir Menschen? Also meine Familie, mein enges Umfeld weiß natürlich, was ich mache. Ich bin ja auch mit meinem Namen, also ich bin ja total authentisch unterwegs. Die wissen, was ich mache, die unterstützen mich. Auch mein Lebensgefährte unterstützt mich und das ist großartig. Und der weiß auch einfach, worum es geht. Aber mit Menschen, die gesellschaftlich, ich glaube, es ist ein Tabu nach wie vor. Ich lebe in meiner Blase, da ist alles schön und gut, aber Behinderung ist ein Tabu nach wie vor. Alte Menschen irgendwie auch. Und Sexualität irgendwie auch. Also das heißt, wenn man das dann noch paart miteinander, ältere, behinderte Menschen, die dann auch noch sexuelle Wesen sind. Also ich glaube, da ist dann wirklich irgendwie erstmal so eine Sperre in vielen Köpfen. Gesellschaftlich akzeptiert. Ich glaube, ich denke darüber gar nicht so nach. Ich beantworte gern Fragen. Also ich freue mich, wenn jemand fragt, was machst du denn da überhaupt? Die Vorstellungen sind ja ganz unterschiedlich. Manche denken, ich bin so eine Art Therapeutin und dann, ach so, auch körperlich. So, das ist dann oft die Frage. Also klar, ich mache auch Sexualberatung. Ich gebe, mache ich auch Telefonberatung oder so Beratung, weil Sexualität ist ja mein Lebensthema. Ich beschäftige mich ja kaum mit was anderem und allem, was dazugehört eben. Und weiß da einfach immer eine Antwort irgendwie. Deswegen für Ratsuchende, die auch irgendwie Probleme haben, und das ist ja nun mal oft der Fall, biete ich auch Beratungen an, aber es ist ja wirklich auch eine körperliche. Ich bin ja in Berührung mit diesen Menschen körperlich und das checken, glaube ich, viele gar nicht. Und da gebe ich gerne Antwort. Aber ja, die Frage ist immer so, was machen Sie? Ja, ich bin Sexualbegleiterin und dann weiß ich schon, es dauert halt eine Viertelstunde, bis ich dann irgendwie erklärt habe, was das eigentlich bedeutet. Also ich könnte auch sagen, es ist eine sexuelle Dienstleistung, Punkt, für Menschen mit Behinderung. Das würde ich vielleicht noch anfügen, aber damit ist es ja nicht gesagt. Dann kommen ja, wenn jemand interessiert, nochmal Fragen und Fragen und dann komme ich ins Reden, so wie jetzt und dann sitzt man eine Stunde da. Deswegen, ich überlege manchmal auch, habe ich jetzt Lust, das eine Viertelstunde zu erzählen? Ich schweife aber schon wieder ab, also akzeptiert. Ich glaube, Sexualbegleitung ist immer mehr ein Thema geworden in letzter Zeit, auch mit dem Inklusionsgedanke und Menschen mit Behinderungen stehen ja auch so ein bisschen mehr im Fokus jetzt irgendwie in letzter Zeit, habe ich den Eindruck. Aber was das dann wirklich bewirkt und was da dann wirklich umgesetzt wird, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, dieses Tabu wird man nie ganz auflösen können, aber halt vielleicht Aufklärungsarbeit so ein bisschen im Stillen. Also wenn ich in so eine Einrichtung gehe, ich unterhalte mich ja auch mit den Leuten und dann merken die, ach, das ist ja ein ganz normaler Mensch irgendwie. So, die haben manchmal gar keine Vorstellung, wer kommt da jetzt? Und manchmal denken die, einer hat mich mal gefragt, ein Pfleger, wollen Sie sich noch umziehen? weil der dachte, ich strapse mich jetzt irgendwie auf oder so, da habe ich irgendwie meine Reizwäsche dabei. Und das fand ich aber irgendwie auch wiederum charmant. Er hat sich Gedanken gemacht und da aber auch so ein bisschen zu zeigen, oder viele wollen mich dann auch sehen irgendwie, wer ist die denn und so, wenn ich da dann in so eine Wohngemeinschaft komme oder so, ne? Oder Intensivpflege-WGs sind die das ja auch oft. Und dann sagen die, ach, die ist ja ganz normal und natürlich. Und ich laufe auch so in Alltagsklamotten rum und bin total natürlich vom Typ her. Und dann denken die, ja, es ist ja gar nicht so eine geheime Sache. Und es ist ja gar nicht so. Und dann, ich glaube, das ist es, wo ich so ein bisschen vielleicht jetzt nicht für die Menschheit schlechthin, aber so im Stillen und Kleinen, wo ich so werkel und wo ich unterwegs bin, vielleicht mal zeigen kann, dass es eigentlich eine natürliche Sache ist. Und man da gar nicht so eine Berührungsangst haben muss vor diesem Thema.
Felicitas Sang, vielen Dank für das informative, interessante Gespräch und weiterhin ja alles Gute.
Und ich bedanke mich auch wirklich sehr. Also ich habe mich total wohlgefühlt. Die Fragen waren toll. Ja, Fragen, die wirklich auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ja, es hat mich richtig gefreut, darauf zu antworten. Ich musste gar nicht groß nachdenken und es hat so aus mir herausgesprochen. Ich freue mich für dieses sehr sympathische Interview. Vielen lieben Dank.
Danke. Zu den Klienten der Sexualbegleiterin Felicitas Sang gehört seit 2022 auch Werner. Sie hatte ja in unserem Gespräch schon etwas ausführlich über ihn berichtet. Etwa alle 6 bis 8 Wochen treffen sich die beiden. Und Werner war auch zu einem Gespräch bereit, um mir ganz freimütig die Frage zu beantworten, was ihm dieser Kontakt mit Felicitas Sang bedeute.
Als ich Felicitas kennengelernt habe und die das erste Mal bei mir war, also es war für mich ganz was Neues, weil ich als älterer Mann, ich bin jetzt doch schon in einem gehobenen Alter, und durch sie einfach als Mann gesehen wurde. Nicht als alter Mann, sondern als Mensch, als Mann. Und das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben, dass er mich einfach so genommen hat, wie ich bin. Ja, und wir haben uns wirklich also gut verstanden und haben rumgealbert. Also ich fühlte mich frisch. Ich habe einen wahnsinnigen Antrieb gekriegt, eine Motivation meines Alters, weil ich sage, hat man ja sonst nicht. Wo kommt man mal zusammen? Genau deswegen habe ich gesagt, das suchte ich eigentlich für mein Leben, für mein Alter. Einfach mit jemand zusammenzukommen, mit dem man mal reden kann, den man mal in den Arm nehmen kann, wo man mal kuscheln kann. Es geht nicht im Alter nur um Sex oder grundsätzlich nicht, aber diese Berührungen, die fehlen im Alter. Da fehlt es einfach. Und wenn man sich sympathisch findet, und ich bin eigentlich ein lebensbejahender Mensch, ich mache noch viel Sport, ich laufe viel und bin Fotofreak und bin eine ganze Weile schon beim ehrenamtlichen Arbeiten. Aber es ist einfach so, ich habe so eine Motivation bekommen durch Felicitas, dass ich sage, das hat mir eigentlich noch gefehlt in meinem Leben. Freue mich jedes Mal drauf. Bin also wirklich dann auch aufgeregt. Das war das nachher beim zweiten Mal, kam ich mir vor, als ich dann aufgemacht habe, als ich vor der Tür stand, habe ich gedacht, mein Gott, du bist ja jetzt wie ein 80-Jähriger, der verliebt ist. Ja, das ist eigentlich ein wunderschönes Gefühl, muss ich sagen. Ich bin einfach begeistert immer, wenn sie kommen, so einen Menschen zu haben, mit dem ich reden kann, über alles, weltoffen, wie meine Freundin, meine Geliebte, eine gute Partnerin zum Reden. Also sie beinhaltet für mich alles. Wenn ich mit Felicitas zusammen bin, dann bin ich nicht mehr alt. Ich bin wieder jung, ich bin wieder unternehmungslustig. Sie gibt mir einfach so einen Lebensantrieb. Ja, mit so einem Menschen reden zu können, Spaß zu haben, also es ist einmalig.
Bedanken möchte ich mich bei den Akteuren dieser Sendung. Vom Mikrofon verabschiedet sich Herbert Schadewald.